So, es ist Podcast, meine Kerle. Wie habe ich es vermisst, das zu sagen? Und wie ich es auch vermisst habe, den Jean und den Hauke wieder hier zu haben. Guten Abend, Jean. Guten Abend, Hauke.
Hallo, Micha. Hallo, Jean. Ja, Grüße aus dem Norden in den Süden und in den Osten.
Ja, guten Abend auch von mir. Schön, dass es wieder geklappt hat. Wobei, eigentlich bin ich ja der Part, der letzte Woche das verhindert hat. Aber schön, dass wir wieder beisammen sind. Und ja, für alle, die den Podcast nur hören, ein frohes, neues, glückliches Jahr. Ne? So ungefähr noch kann man das wünschen, denke ich. Ich hoffe.
Ja, das geht. Also bis in, sagen wir mal, Juni rein kann man das schon nochmal machen.
Bis in den Juni, ne? Dann ja. Sagt man einen guten Rutsch danach, habe ich gehört.
Ja. Also Podcast-Zeitrechnung ist anders, dann geht das noch.
Da ist es ja nicht so lang.
deswegen alles cool. Ja, und herzlich willkommen und hallo an alle Zuseher, Zuhörer, live dabei, Seiende? Ach, das ist... Es ist schon wieder schwierig. Genau, wir sind 2024 angekommen und ich würde ganz gerne mit euch so ein bisschen mit in die Kugel, in die Glaskugel schauen, gucken, was uns so erwartet. Das Jahr wird ja durchaus spannend, wenn man sich das mal so ein bisschen durchdenkt und die Voraussagen bzw. Ankündigungen mal durchgeht.
Welche Glaskugel hast du so vorbereitet? Also ich habe so in meine interne Glaskugel geguckt und sie war so ein bisschen bewölkt. Was sagt deine Glaskugel so?
Ich habe keine Glaskugel. Das ist mein Problem.
Aber was wir auf jeden Fall sagen können, dass dieses Jahr keine Debian-Version erscheinen wird. Das ist schon was. Ne? Ist immer eine 50-50-Chance, würde ich sagen. Aber ich glaube, dieses Jahr steht es gut, dass es nicht ist.
Ja, denke ich auch.
Ja gut, wer hat denn sich schon also eine Nicht-Glaskugel hingestellt oder vielleicht haben wir auch bloß eine virtuelle Glaskugel oder eine Glaskugel im Herzen, die uns irgendwas geflüstert hat. Oder vielleicht ist es auch das Holzscheit, was uns was geflüstert hat. Kann ja alles sein.
Also ich stelle einfach mal eine These in den Raum. Ne? Thesen sind ja da und vor allen Dingen Thesen, die in vornherein gestellt werden, dass sie gebrochen werden. Aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Red Hat bzw. Fedora wieder irgendetwas, verzapft oder ich sag mal, wieder den Zorn gewisser Linux-Nutzer auf sich zieht. Ne? In den letzten Jahren haben sie das immer wieder gemacht, wie beispielsweise mit CentOS ist ja am Ende... hinter Red Hat, sagen wir es mal so, wurde ja umgestellt dann letztes Jahr, dass verschiedene Binaries beziehungsweise verschiedene Quellen von Binaries nicht mehr genau zur Verfügung gestellt werden, wodurch sie sich eigentlich nach und nach vom Open Source Trend in gewisser Weise, jedenfalls was wir darunter verstehen, entfernen. Ne? Das ist ja, ich glaube, erst letztes Jahr so gewesen. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass Fedora sich oder Red Hat sich wieder dieses Jahr so einen Schnitzer leisten wird. Welcher, das weiß ich noch nicht. Ja, aber vielleicht sehen sie, CentOS Stream eventuell vielleicht ganz einstellen oder... Nutzen das wirklich welche? Aber gut, ich bin in dieser Welt eben nicht so drin. Fedora, mal schauen. Vielleicht Wayland Only zum Ende des Jahres. Könnte ich mir auch vorstellen. Ne, das ist jetzt so mein Punkt, den ich mir für Fedora oder Red Hat so vorstellen könnte. Geht ihr da mit oder habt ihr da, Red Hat hier ist die neue Open Source Firma, die werden das auf jeden Fall nicht machen. Oder wir brauchen da nichts erwarten.
Also, ich weiß nicht, ob es Red Hat oder Fedora sein wird, aber irgendjemand wird irgendwie garantiert irgendwas wieder passieren, was überhaupt nicht cool ist.
Ja.
Also, wer dieses Streichholz diesmal zieht, weiß ich nicht, aber es wird garantiert dazu kommen, sagen wir es mal so.
Also gerade beim Red Hat-Bereich, also mir fällt aktuell jetzt eigentlich nichts ein, was sie jetzt noch schlechter machen könnten. Also eigentlich die Community, die haben sie ja komplett vergrault, das haben sie hingekriegt, also abgehakt. CentOS, das haben sie ja eigentlich auch abgewickelt. Also das ist ja eigentlich nicht mehr ernsthaft zu sehen, als das, was es mal war und warum die Leute es eingesetzt haben. Also Also ich wüsste jetzt, also es fällt mir schwer, so kreativ zu denken, was könnte da jetzt noch, also was sollte da jetzt
Ja.
noch, also vielleicht könnten sie jetzt noch die Preise drastisch erhöhen, oder den Move zu machen wie VMware, alle Partner rauszuschmeißen, wegzuekeln, und irgendwie sowas, aber glaube, dafür sind sie dann doch einen Tick zu schlau, dass sie sowas nicht machen. Aber ansonsten ist doch gar nicht mehr so viel. Also ist doch eigentlich gar nicht mehr viel nach dabei. Also Konkurrenz haben sie sich ja sehr gut dadurch herangezüchtet in vielfältiger Art und Weise. Von daher, was diese Open ELA Foundation, wie auch immer, dieser Zusammenschluss von mehreren Firmen, Oracle, SUSE und irgendwie noch ein paar andere, was die dieses Jahr zurecht kochen, also ich denke, da kommt dieses Jahr eine neue Distribution, eine Enterprise-Distribution, die vielleicht den Stellenwert, vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr hat, was früher mal CentOS war. Ja, das war wohl auch nicht so ganz in Red Hats Sinne, dass sich das ergibt. Und von daher, ja, was wollen die jetzt noch weiter falsch machen? Bisschen fies, aber ich,
Ja,
ja.
hast du eigentlich schon recht, aber das ist ja schon eher Schwarzseherei.
Ja,
Muss
gehört
man
auch
so
dazu.
sagen.
Muss ja auch
Ja,
gut
aber
sein.
ich hätte noch was Positives.
Das ist immer gut.
Ich denke, OpenSUSE wird eine neue Edition ankündigen. Das haben sie ja schon lange nicht mehr gemacht und ich finde, es ist dieses Jahr wieder Zeit. An der Zeit. Ne?
Was meinst du jetzt damit? Ein neues Stablepoint-Release oder?
Nee, nur ankündigen. Also wir haben ja in den letzten Jahren Slow Roll gesehen, MicroOS, ALP und so
Ja,
weiter.
ach
Und ich
so.
glaube, OpenSUSE ist noch lange nicht fertig. Ich glaube, die können auch viel, 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 viel mehr. Ich gehe davon aus, dass wir eventuell wieder irgendeine neue Edition von OpenSUSE sehen werden. Ja. Ne? Und sie werden eventuell ihr Logo fertig anpassen. Ich weiß nicht, aber hat jemand von euch eine Idee, was aus dem Logo-Contest geworden ist? Ne? Ich habe ja, muss ich sagen, immer sehr belächelt, beziehungsweise ich sehe da nicht einen großen Sinn dahinter, aber es könnte natürlich sein. Ne?
Gab es nicht als Vorschlag auch Chamäleon mit Dollarzeichen in den Augen? Oder haben wir das bloß rein interpretiert? Also,
Ja, sicher vielleicht, ja, weiß ich nicht.
wir haben uns das doch irgendwann mal angeguckt in einem
Aber
Livestream. Irgendwie
ja,
sind wir
genau.
darauf
Aber nee,
gekommen.
Dollarzeichen gab es da nicht.
War es
Aber
nicht?
jedenfalls viele andere Sachen, ne? So eine Schnecke oder sowas für Slow Roll. Das
Ach,
war schon,
stimmt.
das war schon schick. Aber ich habe tatsächlich dieses Schneckenlogo wiederverwendet in einem Thumbnail von mir und dann auch OpenSUSE's Logo vorgestellt. Weil ich finde, es erklärt sehr gut. Ja.
Ja. Ja.
Wie sieht es bei euch aus? Was für, ja, ich sag mal, ja, Träume oder ich sag mal, Eingebungen sind euch in den letzten Tagen gekommen? So, das wird wahrscheinlich passieren in diesem Jahr.
Naja, es gibt ja gewisse Fixpunkte, die
Ja,
eintreten
erzähl.
werden. Ich sag nur neue LTS-Version von Ubuntu.
Ich muss sagen, im Gegensatz zu, also 2020, ich glaube, da war der Ubuntu Release jedenfalls gefühlt für die User ziemlich verkackt. Der 22er Release war relativ stabil, was ich so mitbekommen habe. Bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird, ne? Ob sie 22 fortfahren oder sagen so, ja, nee, jetzt haben wir es einmal gut geschafft, jetzt können wir wieder ein bisschen studern. Bin ich sehr gespannt. Ja? Beispielsweise, was ich
Ja.
auch, ja?
Nee, ich wollte nur sagen, ja,
Ja?
also das
Ja.
gucken wir uns an. Für mich ist ja wirklich interessanter, erstens, was trifft oder was erhält alles Einzug in diese Version und was machen die ganzen Distributionen, die darauf basieren. Das ist ja einerseits Linux Mint, was spannend wird, sage ich mal. Und für mich persönlich wird PopOS interessant, wobei PopOS wird ja nicht direkt nach der Ubuntu-Version released werden. Das wird ja erst Sommer, Spätsommer so
Ja.
rauskommen, zwecks diesem Cosmic Desktop.
Bin ich sehr gespannt, wie der Cosmic Desktop sich macht. Also da bin ich ja gespannt wie ein Flitzebogen. Ich glaube,
Ambitioniert
das ist
dran sind
so.
sie auf jeden Fall noch, wenn man da so ein bisschen diesen System 76-Block
Ich denke,
verfolgt.
ne? Ich denke, sie werden es wahrscheinlich schon irgendwie hinbekommen, aber ich bin gespannt, in welcher Verfassung der Desktop sein wird und ob man ihn wirklich produktiv, verlässlich, langfristig nutzen kann.
Ja. Viel wichtiger für mich ist die Frage, wenn ich erfolgreich auf PopOS 24.4 geupgradet bin mit dieser Maschine hier, kann ich dann auch einfach den KDE-Desktop benutzen? Ich habe es mal versucht, hier auf der Maschine XFCE zu installieren, hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen habe ich es bei KDE aufgegeben und dadurch, dass ja die passende KDE-Version hier noch nicht drin ist, die ich gerne hätte, habe ich es auch gar nicht mit KDE ausprobiert. Aber das wird dann halt interessant für mich. Wie wird PopOS für mich persönlich? Ist der Cosmic Desktop etwas? Dann bin ich noch ganz gespannt auf Linux Mint. Wobei das, was ich bis jetzt gelesen habe, es wird eher wieder nur so eine Evolution als eine Revolution, so gefühlt.
Das ist es immer bei Linux Mint. Und Linux Mint hat zur 20.3 ja relativ viel umgestellt, vor allen Dingen im Untergrund. Das macht Linux Mint eigentlich häufiger, wenn man das so ein bisschen beobachtet. Beispielsweise die neue Cinnamon-Version kommt immer zu einer .3-Version raus, sagen wir es mal so. Jetzt sind wir bei Cinnamon 6, glaube ich. Das macht Cinnamon eigentlich ziemlich schlau, Linux Mint, ziemlich schlau, das Team, dass sie den Desktop währenddessen die Basis stabil ist, groß hochziehen. Und wenn die Basis sich wechselt, den Desktop aber relativ still lassen von daher und sich halt dann auf die anderen Sachen, konzentrieren. Von daher gehe ich mal von aus, ja, ne, wie du schon sagst, Linux Mint wird eher wieder eine Evolution anstatt eine Revolution. Aber das ist beispielsweise jetzt, was ich persönlich daran sehr, sehr mag, dass sie eben nicht immer alles alle ein, zwei Jahre umschmeißen und das finde ich schon ziemlich gut. Ansonsten, der Uwe hat geschrieben, diesmal jetzt aber sicher, ne? Dieses Jahr wird das Jahr des Linux-Desktops.
Aber sicher.
Aber sicher doch.
Also wenn eins sicher ist, dann das.
Ja genau. Wir haben zwar schon wahrscheinlich 24 Jahre in Folge das Jahr des Linux-Desktops, aber es bricht einfach nicht ab. Es ist ziemlich immer schön.
Also zum 25. müsste man wirklich so eine T-Shirt-Kollektion dazu machen.
25 Jahre. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Ja, das Linux-Desktop. Das ist eine ziemlich gute Idee.
Schreib das mal schnell auf für den 1.4.
Ein Vierteljahrzehnt Linux-Desktop.
Ein Vierteljahrzehnt, das Jahr des Linux-Desktops.
Oh, genau. Das wäre noch besser.
Wo wir ja schon hier bei Desktops waren, also an KDE Plasma wird jetzt ja auch wieder sehr vermehrt gearbeitet, also Plasma 6. Weiß ich nicht, ob das dieses Jahr jetzt noch fertig wird.
Wollen sie auf Februar, meine ich, ne?
Ja. Ja, soll doch so schnell.
Schön, dass du selber die Brücke schlägst, sonst hätte ich das angesprochen. Das hatte ich so mit auf meiner Stichpunktliste.
Was? Release Candidate? Den haben wir schon gehabt?
Ja. KDE, die Jungs und Mädels da von KDE sind sehr, sehr ambitioniert, was das angeht. Wo ich auch gesagt habe, das habe ich aber auch, glaube ich, euch nur beiden so in offline mal gesagt, also ich habe KDE lange Zeit unterschätzt, beziehungsweise ich habe dem den Rücken gekehrt und lange Zeit bin ich nicht wiedergekommen. Und jetzt habe ich es so testweise mal im Einsatz und ich muss sagen, KDE als Desktop-Environment unterschätzt. Wirklich unterschätzt. Also die Anpassungsfähigkeit und die Features, die drin sind, die vermisse ich so ein bisschen bei GNOME. Auf jeden Fall. Von XFCE braucht man nicht reden. Die sind sehr konservativ, was das angeht. Obwohl die hoch anpassbar sind, wenn man ja CSS und ähnliches beherrscht, dann ja, aber so benutzerführungstechnisch oder einfach anzuwenden ist es nicht. Von daher hat es mich überrascht. Also man kriegt echt sich eine schöne Arbeitsfläche und Workflow auch integriert und das Ganze eigentlich sogar im grafischen, in der GUI. Das hat mich echt überrascht.
Bei mir war das mal das Problem, dass der Desktop sich so verkonfigurieren ließ, dass er extrem viel Bugs geschmissen hat. Jedenfalls war das meine KDE-Erfahrung immer. Das, aber muss ich zugeben, habe ich auch schon über 5 Jahre nicht mehr produktiv genutzt. Ich weiß nicht. Ne? Wenn man sich in eine Familie eingeordnet hat, dann nochmal umzuziehen, ist, glaube ich, doch eine große, große Hürde, weil dann doch die, du hast ja ganz andere Programmsets unter KDE, muss man sagen. Ist ja eigentlich fast wie eine eigene Distribution nochmal oder Distribution ja. nochmal.
Mir ist wirklich aufgefallen, man müsste es echt, also man muss sich öfter zwingen, mal wieder andere Desktop-Environments ja. zu ja. benutzen. Ich habe es gemerkt, wo ich lange auf GNOME war, dann doch mal wieder zu meiner alten Liebe, sage ich mal, XFCE zurückgegangen bin. Und jetzt mit KDE, das hat mich positiv überrascht. Und wenn ich richtig wild bin, tue ich demnächst mal wieder Cinnamon ausprobieren. Wenn. Ich bin aber noch
wenn mit KDE
beschäftigt. Ja, deswegen.
Ist eine Sache, ist eine Sache auf jeden Fall.
Habt ihr euch eine Vorabversion von dem Plasma 6 schon mal irgendwie angeguckt? Also ich noch nicht, von daher
ich Frage auch nicht.
Für mich selbst nicht vereinfachend.
Ich habe es mir mal angeguckt.
Nicht?
Ja, allerdings so richtig viel Änderungen habe ich nicht gesehen. Also ein paar verschiedene Features, die sie da angekündigt haben, ja. Aber ansonsten so eine riesen Änderung wie von Plasma 4 auf Plasma 5 habe ich jetzt nicht gesehen, beziehungsweise für mich war diese Änderung sehr prägnant mit dem Breeze-Thema und so weiter, was sie da eingeführt haben zu Plasma 5. Und so jetzt große, richtig krasse Änderung für das User-Interface habe ich jetzt nicht gesehen. Also ist auch kein Unterschied wie GNOME 2 zu GNOME 3 oder so, wer sich daran noch erinnert. Ich würde sagen, eigentlich so viel neu gefühlt ist da nicht. Natürlich unter der Haube sehr, 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 sehr viel. Man stellt auf Qt 6, meine ich auch, um. Und das ist halt eben ein großer, großer Punkt. Und verschiedene Programme werden auch nochmal angepasst. Aber gut, ich bin natürlich auch nicht in einem KDE-Game drin. Von daher habe ich da wahrscheinlich auch nicht jede einzelne Änderung direkt entdeckt. Aber jetzt so für den Außenstehenden ist eine Weiterentwicklung. Jetzt aber auch nicht unglaublich super viel. Wobei, ich muss sagen, ich habe reingeschaut, das war kurz vor Weihnachten. Ne? Also da ist jetzt eventuell wieder ein bisschen was passiert. Dann.
Das ist denn ja noch, was stand hier?
Das war
kurz vor Weihnachten, Beta 2.
Ja, ist so die 20. ja Dezember. genau. Das könnte es ungefähr gewesen sein. Ne? Genau. Ja.
War das schon stabil?
Ich habe es nur, ich glaube, 20 Minuten mal reingeschnuppert, aber das, was ich gesehen habe, hat eigentlich gut funktioniert. Also ich hatte jetzt keine großen Abstürze oder sowas. Das hatte ich schon mal Schlimmeres bei anderen Desktops, würde ich sagen. Ja.
Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Also einige KDE-Versionen am Anfang, also die Vierer, die hatte ja doch wirklich sehr lange Startschwierigkeiten.
Mhm.
Das ist so gar nicht gut gelaufen. Ja, also von daher, wenn sich das nicht wiederholt, wäre es ja schon mal ganz gut. Also könnte man sich irgendwann noch mal angucken.
Absolut, absolut. Ja. Da bleiben Markus und Ingo schreiben, ja.
Du wolltest jetzt drauf eingehen, gut. Dann mach du.
Markus und Ingo schreiben, GNOME Wayland wird auch spannend.
Ja.
Das stimmt.
Ich muss aufhören, dir ins Wort zu reden. Mach.
Ich falle dir genauso ins Wort. Von daher, nee, jedenfalls bei Fedora ist ja jetzt das in der neuen Version mit dem Plasma 6, haben sie schon angekündigt, wird es keine Xorg-Unterstützung mehr geben. Also nur noch in Wayland. Unter GNOME tun sie sich, was mein letzter Stand war, auf jeden Fall noch drüber beraten, ob sie noch weiter Xorg unterstützen oder Wayland wirklich nur noch unterstützen. In der neuen Fedora 40-Version müsste das sein, ne? Ich meine. Aber von daher, ja, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall Fedora im Laufe dieses Jahres den Xorg-Support komplett einstellt. Ne? Also ich glaube, Ubuntu, da ist es geplant, jedenfalls bei Linux Mint ist es geplant, dass zur 2026 da dann Xorg komplett wegfällt. Ich gehe davon aus, dass es bei Ubuntu auch so sein wird oder dass da schon die Weichen gestellt sind im Hintergrund. Und ich könnte mir vorstellen, dass Fedora da jetzt natürlich, die müssen ja auch ein bisschen vorziehen, dass sie da, ich denke, schon dieses Jahr tatsächlich das wegmachen. Ich weiß auch nicht, ob in der 40, aber ziemlich sicher in der 41 oder 42 dann allerspätestens. Nutzen zurzeit GNOME? Xorg in Debian, schreibt Markus und Ingo. Ja.
Hast du dazu noch Ergänzung, Hauke?
Also jetzt so konkret, nee, ich hätte jetzt gesagt, das ist ja ganz gut, wenn schon eine Distribution mal so ein bisschen vorausprescht und das mal in der Masse testet.
Ich wollte es nämlich in die Richtung drücken, genau. Gut.
Okay, gut.
Wir ergänzen uns mal wieder ideal. Man denkt gar nicht, wir hätten eine Pause gehabt.
Nee. Also, wir werden ja alle vom selben KI-Netz gespeist mit den Informationen. Von daher ist das, also, das sind die einzelnen Strohpuppen hier, ne? Also, passt.
Wir lesen hier eigentlich immer nur so einen Text ab, tatsächlich. Ne? Ja, wisst ihr gar nicht, aber ne? Manchmal ein bisschen Leseschwierigkeiten, aber ansonsten.
Und dieses neuronale Netz ist sogar so gut von der KI her, die sagt mir sogar, wann ich jemanden unterbrechen muss, damit sich das noch natürlich anhört.
Ach so.
Richtig.
So weit sind die Maschinen schon. Nee, Quatsch.
Also ja. nicht als ob wir jetzt so virtuelle Hände hochheben, ich möchte jetzt mal sagen. Und dann sagt das Netzwerk hinterher, ja, jetzt darfst du auch. Nein.
So machen wir das. Ja, ist ja. Ungefähr so. Ja.
Aber nochmal wegen deinem Punkt zurück, Hauke. Wie steht ihr dazu, dass jetzt eine Distribution, in diesem Moment ist es ja Fedora, Red Hat irgendwo, wirklich explizit sagt, wir machen Wayland, um Wayland nach vorne zu bringen? Also die erzwingen sozusagen die Nötigkeit, Wayland so stabil zum Laufen zu kriegen, dass man es auch benutzen kann. Also ja, die setzen da die Daumenschrauben an. Da will ich hin. So, jetzt.
Ja.
Ich denke, das ist ein Dilemma. Also klar, es muss irgendwie jetzt mal passieren. Das kann ich ja schon nachvollziehen. Die Sache ist aber, beispielsweise ich als unter anderem auch App-Entwickler, habe dann wirklich Probleme, alle Features von Wayland direkt schon so zu nutzen, wie ich sie unter Xorg genutzt habe, beziehungsweise alle Aktionen, die ich haben möchte, weil es sie teilweise nicht gibt oder ja, noch gar nicht entwickelt wurde dafür. Und das ist eine Schwierigkeit. Und ich glaube, da gibt es ganz viele. Ich glaube, da nehme ich mich auch nicht aus. Zieht man schwarzen Peter, beziehungsweise schiebt den schwarzen Peter dann in die andere Richtung hin, dann zu eventuell kleineren Bibliotheken, die eventuell oder sehr, sehr sicher schon jahrelang nicht richtig betreut wurden. Und ich glaube, da ist noch relativ viel einzuholen. Von daher, ich glaube, braucht es wahrscheinlich leider so einen Vorstoß. Sonst, ich glaube, sind wir immer noch sehr, sehr bequem da drauf. Ich glaube, in meinem Umkreis nur sehr wenig Leute, die standardmäßig Wayland nutzen. Ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen. Nutzt jemand von euch standardmäßig Wayland?
Kommt drauf an, wo. Also ich habe ein Tablet, da habe ich wirklich bloß Wayland, weil das mit diesen Gesten dort funktioniert. Hat aber auch so einen Bug, den ich auch bei Wayland verorten würde, also Zusammenspiel von Events und Grafikfehler, die irgendwann auftreten können. Mal schneller, mal langsamer. Ja, also von daher finde ich gut, wenn Red Hat oder Fedora das jetzt einfach mal in der Masse testen. Das ist gut, um da genug Feedback zu tun. Und außerdem, da ich kein weder Red Hat benutze, noch aktuell irgendwelche Klone oder dieses Red Hat-Umfeld, einmal Linux, Rocky Linux und was da jetzt kommen wird, ich brauche es nicht. Von daher stehe ich so ein bisschen daneben, kann mir das angucken. Ich bin nicht aktiv davon betroffen. Finde ich eine gute Sache, wenn die mir jetzt, also wenn ich jetzt ein aktiver Nutzer wäre und die reißen mir mein Arbeitsgerät unterm Hintern weg, dann wäre ich sehr vermufft. Also wenn von heute auf morgen irgendwas dann nicht mehr geht, also Streaming oder vielmehr das Abfilmen von Desktops und Fenstern, das funktioniert jetzt ja auch. Eine Zeit lang war das schwierig oder im Support-Bereich. Das ist auch nicht so einfach und ja, also es hängt für mich nichts dran. Von daher kann ich das sehr entspannt sehen, wenn andere Leute da die Beta-Tester spielen und an das Wayland-Projekt die Informationen zurückgehen, also Bug-Reports, hoffe ich, dass die das dann daraus auch machen, dass die Probleme gelöst werden und dass wir dann vielleicht diesem Jahr, im nächsten Jahr, übernächsten Jahr wirklich ein richtiges, stabiles Wayland haben, wäre prinzipiell ja nicht verkehrt, wenn es mindestens genauso gut ist wie die Funktion, die wir unter Xorg haben, dann ist das in Ordnung. Aber wenn nachher, wir haben leider vergessen, hier das Steuer im Auto einzubauen, ist irgendwie blöd. Und da sehe ich noch so ein paar Punkte, die einfach offen sind und die eigentlich jedes Mal, wenn das wieder angesprochen wird, dann ist es, ja, nee, das brauchen wir nicht mehr. Aber einige Leute brauchen es wirklich. Also so Support, Da gibt es im Moment, glaube ich, noch nichts wirklich, was funktioniert. Oder als ich für mein Video versucht habe, dieses Tablet irgendwie abzufilmen oder sonst irgendwas reinzubringen, das war auch nicht so einfach. Also mit verschiedenen Methoden, die unter Xorg funktioniert hätten, bin ich da gescheitert. Also der letzte Punkt war dann mit Firefox und Nextcloud habe ich dann den Bildschirm abgefilmt, bis das Ding mir irgendwann eingefroren ist, so nach 5 Minuten. Also falls ihr dieses Pleiten, Pech und Pannending sehen wollt, also gibt bei mir ein Video im Kanal. Also das ist noch nicht so wirklich super. Also einfrierendes System, also ich musste das Ding wirklich hart abschalten. Und sowas darf einfach nicht passieren. Und wenn jetzt die Red Hat-Leute, Fedora und Co. das zwangsweise ausprobieren müssen, vielleicht werden diese Probleme denn gelöst, weil die denn ja höchstwahrscheinlich häufiger auftreten, wenn man eine große Masse hat, die es einfach testen muss. Das ist eine gute Sache.
Ich denke, bei sogenannten Casual-Systemen, also jetzt Systeme, die jetzt von keinen großen Power-Usern genutzt werden, wo man mal ein bisschen ins Internet geht, ein bisschen E-Mail macht, fertig. Da läuft Wayland, denke ich, schon halbwegs gut. Aber vor allen Dingen für Leute, die ein bisschen mehr machen wollen, die das wirklich als Arbeitsmaschine nehmen, dann wirst du, jedenfalls habe ich das bis jetzt bei eigentlich jedem gesehen, an irgendeiner Stelle an einen Punkt stoßen, wo es Sachen noch nicht richtig gibt, in Anführungszeichen implementiert sind oder halt einfach nicht funktionieren. Und das ist ziemlich schade und ich glaube, da müssen wir uns doch nochmal, da müssen wir besser werden, sage ich mal. Genau, von daher, Wayland hat ja schon, Ubuntu hat ja schon standardmäßig Wayland drin, beispielsweise. Fedora hat ja auch schon länger standardmäßig Wayland drin. Ich denke, dadurch hat man in gewisser Weise diesen Umschwung oder diesen Übergang schon etwas abgeflacht. Natürlich ist es meiner Ansicht nach auch die richtige Herangehensweise. Aber ich denke, die erste Distro, ich denke, Fedora wird es auch werden und ich glaube auch dieses Jahr, die schränken sich natürlich nochmal ein von der Nutzerbasis, ne? Wo dann doch andere Nutzer sagen, so, jetzt ja, gibt's denn nur noch Wayland drauf? Du, das ist mir noch ein bisschen zu heiß. Ne? Und von daher, genau, wird das, glaube ich, ziemlich spannend. Aber ich denke, die Fedora-Nutzer sind es ja sowieso relativ gewohnt, neue Technologien ganz am Anfang zu verwenden und da auch noch ein bisschen Hardcore, ein bisschen weiter reinzugehen. Von daher denke ich, wird das schon ganz gut laufen. Und dann wird für Ubuntu 26.04, denke ich, dann auch der Weg geebnet sein, dann komplett auf ja, Xorg zu verzichten. Ne? Dann brauchen sie das auch gar nicht mehr in den Snap packen. Ist doch auch ganz nett.
Wenn jemand das schafft, dann vermute ich aber, oder dann ist mein Favorit auch die Fedora-Community und das Fedora-Projekt an sich. Wir wissen ja vom Nobara-Distributor sozusagen oder vom Macher von Nobara, das ist ja nun mal jemand, der bei Red Hat arbeitet und das freizeittechnisch macht, dass da schon sehr viele Anpassungen in Wayland drin sind, die echt gut sind und auch für so, ich sag mal, Content Creator, wie wir es nun mal sind, auch schon fix drin sind. Ich habe da Bock drauf. Also ich hoffe wirklich, dass da die Daumenschrauben angesetzt werden. Ich habe an sich Bock auf Wayland, wenn ich da nicht immer diese Negativerfahrung machen müsste, die mich abschrecken.
Tja.
Letztens wieder zum Jahreswechsel privat hier gemacht, andere SSD eingebaut hier in diese Arbeitsmaschine, die ich hier gerade benutze. Debian 12 installiert mit KDE. Und ich weiß nicht, was es ist oder warum es so ist. Frisch installiert Debian, was soll schon schief gehen? Denkt man sich. Neustart, Maschine bootet, man sieht sämtliche Dienste starten, da bis es dann halt zum Start X käme. Da kommt aber nichts mehr. Dann habe ich erstmal rumgefummelt. Ihr könnt jetzt mal kurz eure Prognose reingeben. Wo war das Problem? Genau. Wisst ihr auch warum? Ich habe KDE installiert und ich weiß nicht, warum das so ist unter Debian 12. Ich habe es noch nicht reproduzieren können oder nachvollziehen können. Debian sagt sich, oder zumindest bei meiner Installation sagt sich Debian Default ist Wayland statt Xorg. Wobei, nee, ich habe es reproduzieren können. Es ist der Default. Unter KDE ist der Default Wayland zurzeit. Ich habe es ja auf dem Notebook auch installiert und das, da hatte ich auch Valent als Default. Da habe ich es übrigens auch als Standard drin. Also da funktioniert es, aber da mache ich auch noch nicht viel mit. Da mal deine Antwort. Und das Problem war einfach, der konnte den Display-Manager, diesen Login-Manager unter Valent nicht starten. Ich musste wirklich ein anderes TTY starten, mich anmelden, Start X und dann ging das. Und jetzt ist der Jean weg, oder? Was ist hier los?
Jetzt bin ich wieder da.
Ah, jetzt bist du wieder da. Entschuldigung. Ich war kurz verunsichert. Da habe ich wieder so eine Negativerfahrung gemacht und das muss nicht sein. Ich hab eigentlich Bock auf Valent, weil es eigentlich die Evolution ist, die wir schon seit Jahren brauchen. Meiner Meinung nach.
Wobei ich mir jetzt die Frage stelle, ja genau, was für Vorteile haben wir als Nutzer am Ende damit? Natürlich, wir haben ein paar schönere Gesten, aber ich glaube, das war es auch schon. Also so super viel wüsste ich jetzt persönlich aus meinem Verhalten nicht. Natürlich auf der unteren Ebene, glaube ich, hast du schon nochmal coolere Optionen, die du setzen kannst und du hast viel, viel mehr Sicherheit drunter, meine ich. Aber so jetzt für den reinen Nutzen her ist es, ich glaube, deswegen war es auch so, oder ist dieser Umstieg auch so zäh, weil viele Nutzer ja eigentlich erstmal auf den ersten Blick nichts missen. Und ich glaube, das ist so eine große Schwierigkeit dabei.
Gab das nicht dieses da, wie heißt das, also was für Gamer irgendwie wichtig ist, die ist, dass ein Bild so durchgerissen ist, wenn man hohe Frequenzen hat.
Tearing, ja.
Screen Tearing. Das ist, wo Valent irgendwie besser mit umgehen kann?
Ich glaube sogar gar nicht. Ich glaube, das macht die Grafikkarte, bin ich ehrlich. Also, ich bin jetzt auch kein Valent-Entwickler, aber ich gehe davon stark davon aus, dass er die Grafikkarte ist. Kann vielleicht mit reinspielen.
Nicht ganz. Das ist so ein bisschen Display Manager. Was ist Valent und Xorg? Doch, das ist Display Manager, oder? Bin ich jetzt doof?
Ja, genau, ja. Ne? Im weitesten Sinne absolut. Ja, das stimmt. Also Xorg auf jeden Fall. Und Valent ist genau genommen nur eine Display Manager.
Nee, Display Server. Oder? Was will ich denn raus?
Client und Server. So,
ja. Anzeigeserver. Ja, genau. Das andere ist LightDM oder sowas.
Ja, genau. Anzeigeserver, ja. Also, es ist, nach so einem Arbeitstag kommt man dann auch nicht mehr klar mit den Wörtern. Entschuldigung. Das ist so ein bisschen die Kombination aus Anzeigeserver und Treiber. Das ist nicht nur die Grafikkarte. Also es ist eine Mischung aus beiden. Du kannst ja unter Xorg dieses Screen, Tier-Free im Xorg konfigurieren. Das kannst du auch im Valent konfigurieren. Du kannst es aber auch über einen Grafikkartentreiber konfigurieren. Sofern du den proprietären benutzt. Übrigens, Nvidia Novu-Treiber und Valent funktioniert gar nicht, das war mein Problem. Also der hat die Open-Source-Nvidia-Treiber installiert und da hat es nur noch geknallt und da Valent, da ging gar nichts bei mir.
Das ist dann schwierig.
Ja, das war leider schade.
Ja, aber es wird alles besser. Dieses Jahr.
Mit Valent wird alles besser.
Ich denke, die Gesten sind nur der Anfang. Also
Wobei Linux Mint, ich weiß nicht, das sind ja auch irgendwelche Schlawiner, ne, das sagt man im Fränkischen, die haben jetzt ein, zwei Versionen davor, also jetzt, ich glaube, in der 21.2 haben die jetzt Gesten eingeführt unter Xorg. Natürlich sind die jetzt nicht so schön wie bei Valent, ich glaube, bei Valent kann man schon ein bisschen mehr machen nochmal, aber so Standardgesten gibt es jetzt schon unter Linux Mint, obwohl es da noch gar kein Valent gab, aber natürlich, ich denke, die haben schon darauf vorgebaut, so okay, also die haben jetzt ja auch Valent auch mit der 21.3 optional eingeführt, ich muss sagen, ich habe es noch nicht ausgetestet, jedenfalls real noch nicht ausgetestet, ich denke, da wird das dann auch wahrscheinlich schön integriert sein, aber sie haben jetzt auch so Gesten in Xorg, natürlich jetzt nicht die Menge, oder ich sag mal, ich glaube, das Coolste ist im PDS reinzoomen mit dem Touchpad, ne? Das finde ich eigentlich das Coolste, ich glaube, das geht unter Valent und unter einem Xorg, da kannst du es vergessen, das brauchst du nicht implementieren. Sage ich mal so. Ne? Ich glaube, das ist so der Unterschied.
Kann ich leider nichts zu ergänzen.
Mal abseits vom, das ist jetzt eine schlechte Überleitung, mal abseits vom Desktop haben wir noch andere Voraussagen für dieses Jahr. Habt ihr noch irgendwelche tollen... Ja,
eine Sache, die mich extrem interessieren wird, die auch dieses Jahr rauskommen wird, ist Open Media Vault 7. Die erste... der erste Release-Kandidat ist vor ein paar Tagen released worden sozusagen. Also man kann es antesten und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Auch das ist eher eine Revolution als jetzt eine Evolution. Das ist jetzt aber auch dort nicht wirklich nötig. Also der Sprung von 5 zu 6 war die Revolution, die es gebraucht hat, zumindest in der UI. Und ja, wird spannend. Also ist ein schönes Projekt und da wird es dann interessant, wie ich das auf einem Raspberry Pi upgrade. Es gibt zwar jetzt ein Upgrade-Skript, aber ich glaube nicht, dass das dort der Entwickler berücksichtigt hat, dass man das vielleicht auch auf dem Raspberry Pi zu laufen hat. Das wird dann halt für mich persönlich nochmal ein interessantes Projekt dieses Jahr.
Also von daher ist für deine Donnerstag-Streams ja gesorgt. Also thematisch wird das vielleicht ein Mehrteiler?
Sogar mal so ein Wochenend-Ding. Also,
oh.
Vielleicht sogar sowas. Je nachdem.
Ja, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht.
Stream. Ja. Es kommt halt darauf an, ob es beim ersten Mal klappt oder eben nicht.
Ja.
Habe ich witzigerweise gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe jetzt in den letzten Wochenenden teilweise mal wirklich durchgestreamt und kam echt ordentlich weit dafür. Natürlich muss ich sagen, danach war Montag echt ein bisschen die Luft raus. Woher nur? Aber ich kann es dir empfehlen. Wenn du nur auf Arbeit musst am Montag, dann ist, glaube ich, egal.
Ja.
So nach dem Motto, ne? Also es ist cool.
Werden wir sehen. Gibt es sonst noch irgendwelche interessanten Sachen, die euch einfallen?
Eine Sache hätte ich.
Ja.
Und zwar, ich denke, 2024 wird das Jahr von IPv6 auch noch zusätzlich. Linux Desktop und IPv6. Ganz ehrlich, hat jemand, also wer von euch experimentiert mit IPv6 rum? Ich muss sagen, ich habe zwei linke Hände, wenn es in Richtung IPv6 geht. Ich habe noch nie was groß damit gemacht, beziehungsweise mal angefangen und relativ schnell gemerkt, so nee. Also habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht und so super einfach migrieren kann man das wohl nicht.
Ich persönlich benutze es zu selten, um zu sagen, dass es mir leicht von der Hand geht, aber ich benutze es. Also ich sage jetzt nicht, oh Gott, das ist Teufelszeug. Da steht ja nur Kauderwelsch. Wo sind denn da die Zahlen?
Was soll da ein A drin? Nein, Spaß.
Ja.
Also bei IPv6, da haben wir die 25 Jahre jetzt glatt gerissen. Also es ist seit 1998 ein standardisiertes Verfahren. Und wir haben jetzt 2024. Also da hätten wir letztes Jahr die T-Shirt-Edition draus machen müssen. Ne? 25 Jahre, das meist oder keine Ahnung, 25 Jahre und das alleinige Protokoll überhaupt.
Nee, da wäre besser gewesen, 25 Jahre und immer noch Neuland.
Ja. Deutschland kann das toppen. Bezüglich IPv6, ich habe meine erste und einzige Berührung hatte ich damit, als ich bei Hetzner einen neuen Server mir hochgezogen habe und da jetzt die Option stand, hey, wenn du IPv4 willst, musst du so und so viel Cent pro Monat mehr zahlen. Ich so, ach komm, ich Sparfuchs. eine halbe Stunde später habe ich es dann dazu gebucht. Aber
ja, lass mich mal raten. Nicht, weil du damit nicht zurechtgekommen bist, sondern weil du von einem Provider nicht draufgekommen bist, oder?
Das kann auch sein. Also ich konnte mich nicht mal per SSH einloggen. Hab dann 10, 15 Minuten runtergesucht und nichts, so jedenfalls gefunden, was mir geholfen hat. Und dann gesagt, ach komm. Ja, aber ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Heute noch nicht. Ist mir noch auch egal, bin ich ehrlich. Also da bin ich noch sehr.
Ja, gerade was Deutschland angeht, also der Pool an IPv4-Adressen ist bei uns deutlich höher als in anderen Ländern. Also die Firmen haben sich vor sehr, sehr vielen Jahrzehnten mit den IP-Adressen doch gut eingedeckt. In anderen Ländern sieht das anders aus. Also da gibt es sowieso ganz wenig IPv4-Adressen. Und die sind dementsprechend auch teuer, beziehungsweise überhaupt nicht mehr verfügbar. Also bei uns ist es eher so, braucht man eigentlich nicht. Ne? Für ein paar Cent kannst du es dazu buchen, wenn es nicht eh schon beim Server dran klebt. Und woanders musst du es wirklich teuer bezahlen oder kriegst es gar nicht mehr. Also, Ja, ist mehr oder weniger aus der Not geboren, wenn du es brauchst. Und in Firmen selbst habe ich es nie gesehen. Das ist, oder an einer Stelle habe ich es gesehen und da war das Routing irgendwie kaputt und um das Problem zu lösen, wurde es abgeschaltet. Also das war da so der Berührungspunkt damit. Das ging nicht. Oh, jetzt ist es aus. Ah, jetzt geht alles wieder. Und, ja.
Never touch a running system.
Ja,
Lass mal
genau.
so. Ja, ich muss sagen, ich kann es verstehen. Ich kann es nachvollziehen. Aber ja, ich glaube, das ist dann auch mal so eine Conversion, die wir dann irgendwann vor uns haben werden, weil ich denke langfristig.
Habt ihr das schon mal im Arbeitsalltag gehabt, dass IPv6, obwohl es schon so alt ist? Also bei mir ist es so, ich konfiguriere es immer mit bei irgendwelchen Domains, damit einfach ein Vierfach-A-Eintrag dafür da ist, dass man das finden kann unter IPv6. Ich habe aber gesehen, dass manche Mail-Server einfach nicht klarkommen, wenn die Domäne nur IPv6 ist. Die kriegen das nicht aufgelöst, obwohl alles da ist. Und dass der Host auch IPv6 kann. Also.
Absolut. Witzigerweise, wenn du an Gmail-Adressen schickst von deinem Mail-Server aus, musst du IPv6 oder jedenfalls musstest du eine ganz, ganz lange Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber letztes Jahr war es auf jeden Fall noch so, musst du IPv6 deaktivieren, weil der nämlich nur IPv4 zu Adressen zulässt. Witzigerweise. Ja. Einfach um Spam gewisserweise besser Hand zu haben, weil bei IPv6 hast du noch viel, 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 viel mehr Möglichkeiten und dann ist da komplett Feierabend. Von daher haben sie nur IPv4 zugelassen. Auch ne, so ein großer Dienst noch, die es eigentlich in gewisser Weise ja auch vorangehen, ich sage sehr, sehr häufig. Aber ja, nö. Google sagt auch nein. Jedenfalls letztes Jahr noch. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Ich habe es seitdem auch so drin gelassen. Ja, es kommen neben dem ganzen E-Mail-Thema, aber natürlich auch noch in verschiedenen anderen Protokollen und Programmen vor allem Dingen dann doch noch ordentlich Anpassungsbedarf. Ne? Also von daher, ich bin ehrlich, ich habe nicht vor, mich dieses Jahr mit IPv6 zu beschäftigen, außer ich muss es wirklich mal groß. Ja, aber irgendwann wird das, glaube ich, mal kommen. Ne? Naja.
Was vielleicht auch noch irgendwann kommen wird, vielleicht sogar noch irgendwo dieses Jahr, zumindest Release-Kandidat, ist Bcache-FS. Also, ihr wisst das, meine Zuschauer wissen das. Ich bin so ein Freund von Copy- und Write-Dateisystemen und Bcache-FS ist dann quasi so die nächste Evolutionsstufe vom Copy- und Write-Dateisystem. Das ist halt wirklich
Ja,
interessant.
FS macht das doch auch, oder? Copy and
BTA,
write.
ja, das ist
Na?
wie ZFS und BTRFS, das sind auch Copy- und Write-Dateisysteme, das ist richtig, das System ist dasselbe. Beim Bcache-FS, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, die sagen, die sind so sicher, also dateisicher wie BTRFS und so leistungsstark wie ZFS.
Und
Ob
so
sie es so
kompatibel wie
hinkriegen?
X4?
Nee. Was aber cool ist, ist der Bcache-Anteil. Also wer Bcache kennt von früher, man konnte quasi zu bestehenden RAID-Systemen Bcache konfigurieren oder ja, Bcache konfigurieren und dann konnte man zu einem Festplatten-RAID, sage ich mal, eine SSD als Cache quasi davor schalten, was ganz praktisch war, um nochmal mit wenig Hardware und Zeitaufwand noch mal mehr ja, I/O-Leistung rauszukriegen. Und das ist dann quasi dort mit drin, kann sogar noch adaptiv gucken, was wird oft benutzt, das bleibt im Bcache. In den Cache kann man quasi auch in einem RAID verwandeln. Es wird die eierlegende Wollmilchsau. Also es ist sehr, sehr ambitioniert. Ich bin gespannt. Und seitdem der Kernel 6.7 draußen ist, ist es dort das erste Mal mit im Kernel drin und quasi testbar. Irgendwann werde ich mir mal ein Arch Linux installieren und mal damit rumfummeln.
Ich habe mal eine Frage für ganz blöde Leute.
Ja.
Und zwar, ich verstehe eigentlich, also was ich bis jetzt verstanden habe, der aktuelle Standard in Anführungszeichen ist X4 vielleicht noch. Dann, was ich jetzt aber so eigentlich rausgehört habe von vielen, vielen verschiedenen anderen Plattformen, dass eigentlich ButterFS der neue große Standard wird unter Linux langfristig, weil das schon echt ganz coole Features hat, die X4 einfach, ne, vergiss es. Also ButterFS kann ja viel, viel mehr als nur diese Schnappschüsse, sage ich mal. Ne? Für mich war das ganz lange so, es kann Schnappschüsse, nicht mehr, nicht weniger. Es kann auch viel, viel, viel mehr. Also irgendwie kann es schlechte Bits erkennen und so weiter. Und dieses Copy and Write, glaube ich, müsste ButterFS auch haben. Ich weiß nicht, ob es im Standard oder nicht.
Ja, es
Aber
ist ein Copy
jetzt
and
kommt.
Write Dateisystem. Das ist Na? Das ist die Grundlage. Also das ist das Prinzip
dann ist dahinter. Dann ist es die Grundlage, ja. Nee, aber was macht dann BcacheFS besser? Na, also weil ButterFS, ich glaube, kann das auch sogar mittlerweile mit, also RAID ähnlich, glaube ich. Oder geht das mit ButterFS? Mit ZFS geht's ja. Bei ButterFS wüsste ich es jetzt nicht.
ButterFS ist RAID mit drin, aber nicht jedes RAID-Level. Also da ist bis heute nicht RAID 5, RAID 6 stabil. BcacheFS wird quasi noch mal so ein bisschen abstrakter. Also du kannst wirklich, ich habe mich so ein bisschen reingelesen, es gibt Operationsmodi für verschiedene RAIDs. Das ist dieses Write-Forward. Dann kannst du sagen, das ist der Cache, da wird zuerst reingeschrieben. Mhm. Dann kannst du dazu noch ein zweites RAID anlegen in BcacheFS als Write-Back. Das ist dann quasi dein großes Datengrab, wo das dann, wenn Zeit dafür ist, aus dem schnellen RAID einfach dorthin geschrieben wird. Also das ist alles sehr, sehr abstrakt gelöst. Es sind so wirklich Evolutionsstufen, was so ein bisschen im Copy-and-Write-Dateisystem angepasst wurde, verbessert wurde. Es ist auch da eine Evolution, nur noch eine sehr, ich sag mal, Alpha- oder wackelige Evolution. Aber es ist sehr ambitioniert und interessant. Also ich habe ja schon mal von der eierlegenden Wollmilchsau bei ButterFS gesprochen, BcacheFS setzt noch mal einen drauf, gefühlt.
Okay. Ja gut, dann bin ich mal gespannt. Aber ich bin sowieso mal gespannt, wann ButterFS Standard, ich sag mal, bei den Debian-basierten Systemen vielleicht wird. Ja, bei Manjaro ist es ja schon, bei anderen auch. Und ich denke, langfristig wird es wahrscheinlich kommen. Ich denke, X4 ist dann doch langfristig ein bisschen etwas veraltet. Aber wir mal schauen. Ich glaube, 2024 wird es wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. Wer weiß. Ja, wobei, solange Debian das nicht drin, wobei Debian hat das sowieso das ganz am Ende drin, denke ich.
Ne, Debian wartet ja, bis es stabil ist. Und dann wartet es ja noch mal ein bisschen länger.
Ja. Mhm. Also du kannst es jetzt ja schon verwenden, wenn du es willst, weil es ist nicht standardmäßig vorgesehen.
Genau. Und, ja. Wobei, man muss ja sagen, immer Stabilität hin und her. Debian hatte ja letztens einen Bug drin, wo XT4-Dateisysteme, da konnte es zu Datenverlust kommen, witzigerweise. Ja, in
das hab ich
Debians gesehen. Stable-Version.
Ich habe es gesehen, mich gefreut.
Hat sich gefreut. Die Debian-Nutzer
sind jetzt auch mal am Arsch. Nee. Ich habe mich nur für mich gefreut. Weißt du warum?
Ach so, okay.
Mein Server läuft Debian auf ButterFS.
noch viel besser. Ja, stark, ja. Nee, ich muss sagen, ist natürlich kritisch, ist kritisch. Ne? Ich habe bei allen meinen Servern eigentlich automatisierte Updates, von daher ist das dann auch automatisiert wieder rausgelaufen. Aber das ist schon, war schon eine heiße Kiste, bin ich ehrlich. Hätte ich jetzt auch unter dem Debian nicht erwartet. Ich glaube, Debian selber nicht. Debian war ja, also die haben ja zu dem Zeitpunkt blöderweise eine neue Debian Punktversion rausgebracht. Ich glaube, es war die Debian 12.3. Das hat dann so demnach dann dazu geführt, dass die, ich glaube, nach wenigen Stunden runtergenommen wurde und ich glaube, ein, zwei Tage später dann die Debian 12.4 schon rauskam. Ja. Das hätte ich nicht erwartet, ja. Aber gut, Fehler passieren manchmal. Aber von daher immer Backups haben. Nicht unter X4. Spaß beiseite. Ja, aber,
ach, nur F32.
War ja nur irgendein ganz, ganz spezieller Bug, aber es hätte halt passieren können. Ja. Von daher.
Also bei mir habe ich noch gesehen, die Kernel-Version. Ach nee, du hast eine neuere.
Also ja. Irgendwie bin ich
dran vorbei. Ja. Und,
ich hoffe, ich habe es auch.
Ich habe mir kurz gedacht oder an das Meme gedacht, was uns mal ein Zuschauer geschickt hat, wo Saukes Zitat da sind, nicht meine Baustelle. Oder war nie meine Baustelle, dachte ich mir in dem Moment. Das war ganz passend. Mir ist gerade noch eingefallen, was BcacheFS noch besser zu ButterFS macht. ButterFS hat noch keine native Möglichkeit zu verschlüsseln. BcacheFS soll sie haben. Aber die ist so neu, das Verfahren, dass es noch gar nicht wirklich in sämtlichen Befehlssätzen von CPU-Befehlssätzen teilweise drin ist. Das ist noch nicht hardware-nah implementiert. Die gibt's, das ist sehr neu, aber bis die Hardware dafür auch ausgelegt ist, so habe ich es zumindest gelesen, es dauert noch ein bisschen. Aber es ist möglich.
Das heißt, in 50 Folgen wird es dann der Standard von TuxFlash. Ungefähr.
So ungefähr.
Sehr cool, freue ich mich.
Im Gegensatz dazu, X4 hat native Verschlüsselung.
Ja. Ist ja cool, absolut.
Nie benutzt, das mache ich anders, aber es hätte es gegeben.
Ist das nicht, also ist das nicht Lux oder ist das noch was anderes?
Das ist noch was anderes. Also X4 hat nochmal, also direkt drin im Dateisystem.
Ja gut, wer braucht das? Nein.
Aber wie alt ist denn dieser, wie alt ist denn die Verschlüsselung? Also der Algorithmus, wie sicher ist das? Na, sie brauchen schon eine Enigma, 26. um das benutzen zu können, so gefühlt.
ja. Sehr cool. Ja, gut. Man lernt nie aus.
Das stimmt. Gut. Wir haben heute ja so ein bisschen das Limit da. 3 Minuten haben wir noch, so ungefähr.
Ne, da musst Jean hat noch 3 Minuten.
Ich habe noch 3 Minuten, dann bin ich wieder weg.de.
Ja. Da musst du schnell deinen Privatjet erreichen zum nächsten Meeting nach Honolulu oder so irgendwie.
Nach Honolulu, genau, man kennt's.
Ja. Wichtige Leute haben ständig was vor. Genau.
Und auch unwichtige manchmal, die sich nur für wichtig halten natürlich.
Ja, das ist der Trick dabei.
Ja, genau.
Und wenn ihr nicht wisst, was ihr mit eurer Zeit machen müsst, guckt doch einfach mal bei Saint of Sinner auf Twitch vorbei. Oder bei Twitch bei... Oh, Linux Guides? Ich komme jetzt durcheinander, dadurch, dass du so den neuen Kanal dort hast.
Genau, Linux Guides. Also auf Twitch Linux Guides, ne? Mindestens einmal in der Woche wird gestreamt, manchmal auch so spontan und wir programmieren noch relativ viel. Linux Guides Admin auf YouTube, jetzt ganz neu, ne? Neuer Zweitkanal. Ich habe so viele Videoideen, ich komme aber echt gerade schlecht dazu, Videos zu machen. Aber auch genau über dieses Thema wird es auch mal gehen, ne? Also so ein Meta-Video. Also für alles, was zu technisch ist oder einfach nicht auf Linux Guides Kanal passt. Und natürlich aber auch nicht der weiße letzte Schluss, ne, was ja eigentlich bei jedem auch, da muss der Abo-Button grau sein, würde ich immer sagen. Ja. Also, genau, wobei die sind jetzt mittlerweile sowieso nur noch weiß und schwarz oder sowas. Ne? Manchmal irgendwie verabschiedet sich YouTube manchmal von diesem Standard Rot und Grau, wie du es früher beim Abonnieren hattest. Im Dark Theme hast du nur noch so einen Regenbogen, der irgendwie so ein bisschen dann sich ein bisschen dreht und dann so, hey, man hat abonniert und ist auf dem Regenbogen-Trip oder sowas. Weiß ich nicht, aber hey.
Ja. Okay.
Das heißt, du brauchst keine Pillen mehr, sondern musst du noch einen Abo-Button drücken. So ist das.
Ja, verrückt.
Genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Austausch. Ich würde mich ausklingen, ihr macht noch weiter oder wie sieht es bei euch aus?
Ich hätte jetzt die Abmod weitergemacht. Also du kannst noch ein paar Sekunden drin bleiben, wenn du das möchtest. Also das wäre sonst ein sehr abruptes Ende. Nee, dementsprechend, ja. Ah. Soll sich ja nicht einspielen, dass Jean immer mittendrin weg muss.
Ja.
Dementsprechend machen wir jetzt Schluss. Ich fand's sehr schön, dass wir mal vorausgeblickt haben in dieses Jahr. Tuxflash ist wieder da, wird jetzt wieder in der gewohnten Zeit erscheinen. Und ja, ich bedanke mich für alle, die dabei waren, die sich rege ausgetauscht haben auf Twitch, YouTube und auf Linux Guides Live. Und natürlich ganz besonders bedanke ich mich wieder bei euch beiden fürs Dabeisein und später an alle Zuhörer. Spotify, kommt ja auch noch.
Ich freue mich auf die Reaction dann am Ende des Jahres, wo wir dann darauf reagieren werden, ob unsere Voraussagen eingetroffen sind.
Aber natürlich alle. Das Jahr des Linux-Desktops. Jetzt aber auch wirklich.
Da müssen wir irgendwie so ein Bingo spielen.
Das stimmt in der Tat.
Ja, zum Jahresende dann Bingo spielen, was davon eingetreten ist, was wir heute besprochen haben. Und dann mal gucken, wer als erstes Bingo ruft. Ja. Oder dann zu den Kilux oder Tux-Tagen. Haben wir völlig vergessen. So. Das sind ja auch Sachen, die eintreten werden.
Stimmt.
Das stimmt in der Tat.
Sehr sichere Voraussage. Ne?
Ja.
Eigentlich.
Ich denke, es wird passieren.
Ja, denke ich auch. Man weiß ja nie, aber ich denke schon. Ne? Also eine relativ sichere Wette.
Denke ich auch. In diesem Sinne machen wir es mal nicht länger, als es nötig ist.
Genau.
Ich sage tschüss